Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hören Sie mal, so ungefähr hört sich das an, wenn man oben auf einem Hochhaus steht. Ganz schön windig hier. Die Aussicht ist auch ganz gut. Können Sie leider gerade nicht sehen, aber ich mache mal eben das Fenster zu. Ist ganz schön laut hier. So, jetzt besser. Wir sprechen heute im Kompressor-Podcast über Hochhäuser. Ich bin Ramona Westhoff, hi. Und es geht nicht um irgendwelche Hochhäuser, sondern um den Preisträger des Internationalen Hochhauspreises 2022-23. Der wurde heute bekannt gegeben. Gewinner ist der Kay Quarter Tower in Sydney. Optisch sind es so 5 große Blöcke, leicht versetzt übereinander gestapelt und der oberste hat eine sehr spitz zulaufende Vorderkante. Die Fassade von dem Hochhaus sieht mit ihren vielen Fensterrahmen so ein bisschen aus, als hätte jemand eine Spitzendecke drüber gespannt. Für alle Analysen, die darüber hinausgehen, habe ich mir Hilfe geholt, eines der Jurymitglieder vom Internationalen Hochhauspreis. Peter Katscholla-Schmal ist Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Und zuerst habe ich ihn gefragt, Herr Schmal, was macht den Kay Quarter Tower in Sydney denn so besonders? Warum haben Sie dieses Haus ausgezeichnet?
Wir waren beeindruckt, dass hier ein Bauherr gewünscht hat, über den Vorgängerbau, ein Hochhaus aus den 70ern, das dort stand, nachzudenken und ihn nicht einfach abzureißen, sondern den Teilnehmern eines kleinen Wettbewerbs gebeten hat, darüber nachzudenken, wie man den Turm mitverwenden könnte. Und die Gewinner des Wettbewerbs waren 3XN aus Kopenhagen, die dann vorgeschlagen haben, das meiste, 3/4 des bestehenden Turmes zu retten und dann zu erweitern und obenrum immer größer zu werden, um mehr Grundfläche auf dieses Grundstück zu bekommen. Das hat uns also beeindruckt, dass jemand ein sehr großes Hochhaus nicht abreißt, sondern weiterverwendet.
Wie haben die das gemacht, ganz praktisch? Also haben sie darum zugebaut oder haben sie das auseinandergebaut und die Materialien neu verwendet? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man so ein Hochhaus recycelt?
Also die Materialien verwenden, das passiert ja überall. Das ist aber nicht wirklich nachhaltig und hilfreich. Die haben tatsächlich 3/4 des Hauses stehen gelassen und sind an den alten Kern dran gegangen, haben eine Seite des Kerns angeknabbert, um den Kern zu erweitern, weil sie künftig doppelt so viel Fläche in dem ganzen Bau haben. Und dann haben sie neben dem bestehenden Kern, das bestehende Hochhaus, einen neuen Teil gesetzt. Und erst nach einiger Zeit des Baufortschritts haben sie beide verbunden, weil der neue ja erstmal noch etwas sinken muss. Also für die Ingenieure hochkompliziert, wenn man so viel neues Gewicht aufbringt, dann sinkt das erstmal ein bisschen. Ah. Und nach einiger Zeit des Sinkens sagt man, jetzt ist für den Anfang genug gesunken, jetzt können wir den Ganzen eine neue Fassade drüber stülpen, sodass das Ganze wie ein neues Haus aussieht. Sowas ist noch nie geschehen in der Dimension und wir sind schwer beeindruckt, dass es gewünscht wurde, dass es durchgezogen wurde und tatsächlich realisiert wurde.
Jetzt waren ja auch noch 4 andere Hochhäuser nominiert, in Wien, Singapur, New York und Vancouver. Gibt es irgendwas, was diese Häuser eint, also irgendeinen Aspekt, der Ihnen bei der Auswahl der Nominierten besonders wichtig war? Oder gibt es vielleicht einen Aspekt von einem der Nominierten, der Sie richtig beeindruckt hat und der jetzt irgendwie noch eine Ehrenerwähnung verdient hat?
Ja, wir haben keine Ehrenerwähnung ausgesprochen. Ich persönlich würde dem Projekt Vancouver House von BIG, auch aus Kopenhagen und aus New York, eine Ehrenmedaille geben, weil es hoch beeindruckend ist, wie man ein dreieckiges Grundstück, was nicht sehr groß ist, neben einer Autobahnauffahrtbrücke bebauen kann. Also ein Grundstück, was nichts wert ist, nur als Parkplatz genutzt unter den Auffahrrampen, wie man dort auf die Idee kommen kann, ein Wohnhochhaus zu bauen und in den ganzen Teilen unter der Brücke dann alle möglichen erdgeschossig und ein erster Stock gewerbliche Nutzung einbringt. Also ein unmögliches Grundstück bebaut und mit einer sehr kühnen Geste schraubt sich dieses dreieckige Hochhaus, fängt an dicker zu werden und ein Rechteck zu werden, weil die Architekten mit der Stadt verhandelt haben und gesagt haben, der Grund, warum wir so anfangen müssen, ist ja, dass wir 30 Meter Abstand von der Autobahn lassen müssen. Aber nach oben müsste doch eigentlich das diskutierbar sein, ob das nicht 30 Meter als Radius ist. Da ist die Stadt drauf eingegangen Und so haben sie ein Gebäude geschaffen, was unten klein ist, oben groß ist, aber ganz normale, vernünftige Wohngrundrisse erlaubt oben. Und das ist natürlich atemberaubend und fantastisch, wie man aus nichts etwas machen kann.
Ich finde ja auch ganz interessant, beziehungsweise ist mir aufgefallen, dass die meisten Nominierten in Anführungsstrichen westlichen Demokratien stehen. Dabei habe ich als Laie eher den Eindruck, dass in Katar oder in China, also von autoritären Regimen, eher Hochhäuser gebaut werden.
Also
A, stimmt dieser Eindruck? Sehr gut. Und zweitens, bauen die in ihren Augen nicht gut oder warum ist da niemand unter den Nominierten gewesen?
Unter den insgesamt 34 Nominierten gibt es durchaus Projekte in China und durchaus Projekte auch im Nahen Osten und der arabischen Welt. Aber wir finden oft nicht die durchschlagenden Argumente in der Qualität und in der gesamten Ausgestaltung dieser Projekte, um sie dann tatsächlich zu einem Finalisten oder Gewinner zu machen. Abgesehen davon, dass wir im Moment Probleme hatten, China dank der Covid-Beschränkungen, da wurden nicht so viele Bilder gemacht. Die Projekte wurden nicht eröffnet, die Fotografen konnten nicht dahin reisen. Also in China ist es sehr schwer. Da werden wir wahrscheinlich in 2 Jahren mehr sehen. Aber die Corona-Beschränkungen haben zu Problemen geführt, dass die Architekten melden, unser Projekt ist fertig, wir haben aber keine Bilder.
Ein Kriterium für den Internationalen Hochhauspreis ist ja auch Nachhaltigkeit. Aber ist es nicht an sich unnachhaltig, eigentlich ein Hochhaus zu bauen? Aber man muss zum Beispiel Materialien nach ganz, ganz oben befördern. Das ist irgendwie ineffizient, das ist relativ aufwendig. Man braucht viel Glas, viel Beton, also Sand. Wie passt das mit Nachhaltigkeit zusammen?
Das ist jetzt eine Berliner Frage. Das muss man anders sehen. Es ist überhaupt nicht nachhaltig, kein Hochhaus zu bauen, weil sie damit so viel Platz und Fläche verbrauchen. Zum Beispiel so ein Gericht mit 50 Sälen würde sich ziemlich breit ausdehnen und sehr viel Fläche vergeuden. Die Singapurianer sagten, wir wollen das mitten in der Stadt haben. Das Grundstück war klein. Da mussten wir halt 180 Meter in die Höhe gehen. Also die Nachhaltigkeit des Platzverbrauches ist bei Hochhäusern fantastisch. Und dadurch, dass sie auch keine Parkplätze haben, erzeugen sie auch keinen Fahrverkehr, weil natürlich U-Bahn und öffentliche Mittel angepasst sind. Die halten genau dort. Und dadurch sparen sie gefahrene Kilometer, sie sparen Verkehrswege von allen, die beteiligt sind, und sie sparen Grund und Boden. Das ist sehr nachhaltig gedacht. Die ganze Welt wird Hochhäuser bauen, besonders dort, wo es enger wird. Also Sie sehen, es passiert was. Und wir werden hoffentlich auch schöne Hochhäuser in Berlin erleben eines Tages.
Heute wurde in Frankfurt der Internationale Hochhauspreis verliehen an den K-Quarter Tower in Sydney. Haben wir darüber gesprochen mit Peter Kaczola-Schmal, Jurymitglied und Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.